So, herzlich willkommen zur 77. Podcast-Episode Schnapszahl heute.
Ja, freut mich.
Für mich eine mega, mega spezielle Episode, weil wir haben jetzt da wirklich, ich glaube, es eineinhalb Jahre hin und her geschaut, ob es klappt. Du hast da noch einen Umzug vor dir gehabt, etc.
Ja, tut mir leid, dass es bis jetzt nicht geklappt hat. Alles klar. Ich habe jetzt mehr zu erzählen.
Genau. Der heutige Gast im Podcast, der Remo von der Haarklinik. Ich freue mich mega. Wie gesagt, wir haben jetzt da wirklich lange dran geübt, bis wir uns endlich gefunden haben. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute die Zeit zusammen gefunden haben. Und danke für die Einladung, dass ich da sein darf.
Gern.
Und schön, dir herzlich willkommen im Podcast.
Danke.
Ja, wieso? Was ich dich unbedingt im Podcast haben wollte. Mega spannende Story. Du bist ein mega spannender Typ. Mega coole, ja, wie soll ich sagen, Firma ist aufgebaut. Auf das können wir nachher sprechen.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen von deiner Seite so, für die, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du?
Ich bin der Remo. Bin 37. Ich komme ursprünglich aus der Finanzbranche, wo ich bis vor 6 Jahren geschafft habe. Ich war eigentlich immer bei der UBS, Portfolio Management dann am Schluss. Und ja, irgendwann ist mir einfach langweilig geworden. Ich bin eigentlich nie der gewesen, der sich mega für das interessiert hat. Aber wie viele halt einfach in frühen Jahren müssen entscheiden, welche Richtung das es geht. Und dann habe ich den sicheren Weg gewählt. Und jetzt vor jetzt ungefähr 5 Jahren habe ich dann mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Bei einem Thema, das mich persönlich halt betrifft und interessiert. Und eben zwar mit dem Thema Haar und Haarausfall. Seitdem mache ich das.
Also ein Thema, das ja auch sehr, wie soll ich sagen, ein kleines Tabuthema auch ist in der Gesellschaft, beziehungsweise wir reden halt nicht so gerne drüber.
Das ist so, ja.
Wie bist du auf das Thema gekommen? Oder wie sind ihr auf das Thema
Story gekommen? Story ist eigentlich die, dass ich selber vor, ja, so etwa in dem Alter, ja, als ich etwa 32 war, gemerkt habe, dass die Haare langsam ein bisschen weniger werden. Ich bin halt ein eitler Typ, der schon immer so ein bisschen auf mein Äußeres geachtet hat. Also eigentlich muss ich sagen, ich bin nicht mal, mir ist es nicht mal selber aufgefallen, ich bin in Amerika in der Ferien gewesen. Und die Coiffe ist dort, hat man dann gesagt, hey, irgendwie hast du im Oberkopfbereich nur noch etwa die Hälfte von den Haaren, die du hinein hast. Und dann, ja, ist eine leichte Panik ausgebrochen. Nicht sofort, aber dann ein paar Wochen später. Ich weiss nicht, wieso das noch ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber irgendwann bin ich dann so
Du hast in dem Moment, wo sie es dir gesagt hat, gar nicht.
Nein, dort habe ich es irgendwie recht locker genommen, muss ich sagen, ja. Und die Ferien auch noch genossen. Also es ist nicht so, dass es mich gerade direkt getroffen hat. Weil ich das Problem vielleicht auch nicht so gesehen habe. Oder? Und dann habe ich mich halt angefangen, mehr achten. Vor allem halt, wenn die Haare wäscht ist, wenn die Haare nass sind und so. Dann fangst du an, die ersten Selfies zu machen von oben oder zum Haar anzuschauen. Und merkst so, hey, scheiße, es wird gleich, es wird wirklich weniger. Und dann habe ich mich halt umgeschaut in Zürich, was es so für Möglichkeiten gibt, um etwas zu machen. Und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass es nicht viel Angebot gibt. Oder die meisten gehen dann zum Hausarzt oder zum Dermatologen und die fertigen die dann meistens relativ schnell wieder ab, ohne dass sie es genau anschauen. Und dann bin ich auf das Haarinstitut gestoßen. Die sind gerade da im Puls 5 gewesen, vor 5 Jahren. Und sie sind die Einzigen gewesen, die so ein bisschen, sag jetzt mal, alternativ etwas gemacht haben, die nicht invasiv und auch nicht mit Arzneistoff zu tun hat. Also sie haben auch mit der Lasertherapie geschafft. Bin dann dort hin, habe zwar relativ schnell gemerkt, dass sie nicht wirklich eine Ahnung haben von dem Thema. Also die Leute, die dort geschafft haben, die Gespräche gemacht haben. Ja, also ich habe gemerkt, die kommen aus dem Verkauf, aber sind vielleicht irgendwie Autoverkäufer oder Versicherungsverkäufer gewesen, haben von dem Thema Haar nicht viel Ahnung und dann halt pauschal die Behandlungen rausgeben. Also es ist jetzt, ich will jetzt da nicht mega offensen, aber so ist es mir ein bisschen übergekommen oder vielleicht habe ich das auch falsch wahrgenommen. Auf jeden Fall, die Behandlungen haben dann recht gut angeschlagen. Ich habe dann angefangen mit so einer Behandlung und ich habe gemerkt, hey, der Laden ist voll und irgendwie scheint das zu laufen. Oder? Dann habe ich mich angefangen damit zu befassen. Ich habe mich immer selbstständig machen, weil ich, wie gesagt, eben nicht so happy war in der Finanzbranche, wenn ich etwas anderes machen wollte. Etwas Eigenes machen und so bin ich dann auf die Idee gekommen und habe dann so ein bisschen angefangen nachforschen, was es gibt, wo man Ausbildungen machen kann und so weiter. Und dann hat eins das andere ergeben, dann Step by Step aufgebaut.
Krass. Ja. Aber gell, es ist ja ein Thema, das nicht nur uns Männer betrifft, sondern auch Frauen. Das habe ich gar nicht gewusst vorher, das hast du mir dann mal gesagt.
Ja, du siehst es an unserer Kundschaft. Bei uns sind es ungefähr 65, fast 70% Frauen, oder? liegt sicher ein bisschen am Ansatz, den wir haben, weil es eben so ein alternativer Ansatz ist, so ein bisschen ganzheitlich mit Nahrungsergänzung, Serien und so weiter, wo Frauen vielleicht auch mehr, was sicher mehr anspricht als invasive Sachen. Oder? Aber eben, ja, es ist der genetische Haarausfall beispielsweise, der im Verlauf des Lebens praktisch jeden Mann trifft, ist auch bei den Frauen ein grosses Thema, wo viele nicht wissen. Ist so ab Mitte 30, 40 ist fast die Hälfte, die betroffen ist. Von dem. Und das ist bei den Frauen, wie du es eingangs gesagt hast, halt noch ein grösseres Schock und ein grösseres Tabuthema auch. Also die reden im Freundeskreis und auch in der Familie oft nicht drüber und sind dann bei uns zum ersten Mal richtig offen halt und finden jemanden, der was darüber reden kann. Und das hilft ja.
Das ist krass. Ja. Ich bin ungefähr, ich weiß jetzt eben nicht, vor etwa eineinhalb, zwei Jahren, ich glaube es noch vor Corona gewesen, bin ich in eurem ersten, wie sagst du, im Studio, in eurer ersten Klinik gewesen. Ja. Kannst du mir so ein bisschen erzählen? Seitdem ist ja mega viel gegangen. Ich habe es eingangs auch gesagt, du hast noch den Umzug jetzt gehabt, er ist noch grösser geworden, gewachsen etc. Kannst du mir uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn das gestartet ist mit dem Startup, das er aufgezogen hat?
Also angefangen hat es eigentlich parallel noch zum alten Job, oder? Also der Geschäftspartner und ich kommen beide aus der Finanzbranche, wie ich gesagt habe. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir in unseren Jobs dort, ich sage jetzt mal, nicht mit dem 12-Stunden-Pensum ausgelastet gewesen sind am Tag. Und so haben wir viel Zeit gehabt dort schon, um das Parallel so ein bisschen aufzubauen. Also, das ist während einem Jahr ist das so Schritt für Schritt entstanden. Haben wir die ersten Partnerinnen geholt. Mega Glück gehabt dann, dass wir auf Philipp Kingsley gestoßen sind und die sind ein bisschen weltweit im Forschung und in der Entwicklung sind führend im Trichologiebereich. Wir haben dann sie, ich frage mich nicht, wie wir das gemeistert haben, aber wir haben sie können überzeugen, dass wir ihre erste und einzige Klinikpartner werden oder, und können mit ihrem Produkt arbeiten. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gewusst, okay, das müssen wir machen. Wir haben dann in New York einen Ort gefunden, lustigerweise die gleiche Familie, also auch Kingsley-Familie, aber der Sohn, ist ein Arzt, der dort Ausbildungen anbietet. Das ist so ein bisschen ein Style-Medizinstudium. Vielleicht noch wichtig zu wissen, Trichologie ist, viele wissen nicht, was das ist, ist nicht ein bekannter Begriff. Oder? Das ist so ein bisschen die Wissenschaft von der Kopf und von der Haare. Also das ist so ein Teilmedizinbereich, halt eine Nische, ein kleiner Bereich, wo du als Dermatolog vielleicht zwei, drei Wochen durchnimmst in deinem Studium. Und er fokussiert sich während etwa einem halben Jahr bis zwei Jahre, gewisse Leute brauchen länger, andere weniger lang, auf das Thema, wo man dann einen physischen Teil hat, also Ausbildung vor Ort, aber natürlich auch Theorieteil mit Prüfung und so weiter. Das haben wir dann auch parallel gemacht, mein Geschäftspartner und ich, und dann so nach etwa zwei Jahren haben wir dann, nach etwa eineinhalb Jahren haben wir uns entschieden, mal eine Location zu suchen. Sind dann am Anfang auch noch hin und her gesprungen, also haben dann mal ein bisschen das Pensum reduziert in der Bank. Dann mal nur ein, zwei Tage die Beratungen angeboten. Und dann Step by Step haben wir gemerkt, von Anfang an, halt, das läuft mega gut, das scheint ein mega Bedarf zu sein. Die Leute wollen darüber reden, oder? Und werden immer so ein bisschen abgekanzelt, eben wenn sie zum Hausarzt, zum Dermatologen gehen.
Was sagen denn die Dermatologen und die Hausärzte?
Ja, es ist meistens so, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern, oder du gehst an, meistens sind die Leute nicht spezialisiert auf das Thema Haar, sie haben einfach so ein bisschen ihre ein, zwei Arzneimittel, das ist meistens Minoxidil und Finasterid, die sie dann rausgeben und dann sagen sie, in vielen Fällen sagen sie, hey, du hast ja noch viel Haar und das ist ja halb so schlimm, weil die meisten Leute reagieren natürlich, bevor man eine Glatze hat oder auf den Kopf aufgesetzt hat. Die nehmen das dann halt meistens nicht so ernst, best case schieben sie dir einen Arzneistoff über den Tisch und schicken sie wieder weg. Oder? Und sie schauen es halt nicht wirklich an. Das heisst, in den meisten Fällen schauen sie nicht, was herkommt oder was die Ursache ist. Und auch wenn sie das vielleicht versuchen zu machen mit einer Laboruntersuchung, was auch, sage ich mal, eher weniger machen, dann ist es, langt es halt nicht. Also sie machen oft keine Trichoskopie. Es gibt zwar ein paar Ärzte, unter anderem der Dr. Trüb, die spezialisiert sind auf das, was sie genauer anschauen. Aber er wird überrannt. Er hat dann halt oft auch nicht die Zeit, um also ein bisschen den psychologischen Aspekt in diesen Gesprächen halt anzugehen. Das ist das, was mega geschätzt wird, dass man halt zum ersten Mal richtig zulässt und das auch ernst nimmt. Oder? Darum gehen die Gespräche auch bisschen länger. Das ist meistens etwa eine Stunde, wo wir die Analysegespräche mit denen haben.
Ich kann mir vorstellen, ist je nachdem auch noch emotional für die
Leute, ja, oder? Ja, das ist so. Es ist jetzt nicht die Mehrheit, sage ich jetzt mal, die mega emotional wird, aber wir haben das immer wieder, ja. Vor allem bei Frauen, dass da Tränen fließen, teils auch schon gehabt, dass die Leute zusammenbrechen und dann nochmal ein bisschen ohnmächtig werden. Das ist schon zwei, drei Mal passiert. Es ist noch heavy, ja. Und das ist am Anfang ist das natürlich mega näher gegangen. Da ist mir natürlich immer noch nicht gleichgültig, aber es ist wie in jedem Beruf, oder wenn du irgendwie ein Mediziner bist, im Spital schaffst, oder das erste Mal ist das der Horror und mit der Zeit gewöhnst du dich daran. Das war am Anfang schon ein bisschen belastend gewesen, weil ich bin halt ein emotionaler Mensch. Das hat mich recht mitgenommen. Mit der Zeit geht es ja. Aber es ist immer noch ein schwieriges Thema, ja, zum drüber reden.
Krass. Sorry, ich habe dich vorher unterbrochen. Bist du so ein bisschen bei den Bedürfnissen gewesen, wo ihr dann halt entsprechend können decken
konnte? Ja, genau. Also der Aufbau ist nachher eigentlich relativ schnell gegangen, sodass wir uns entschieden haben, ganz auszusteigen, wir beide. Das war noch in einer alten Location, die eben halb so gross ist wie die. Das hat dort ausgereicht für etwa zwei Jahre, wo wir dann auch mit dem sonstigen Personal hochgefahren sind. Das ist vielleicht noch wichtig zum Verstehen. Wir sind das Zweite gewesen, wo die kostenlose Analyse angeboten haben und wo auch die trichologische Ausbildung gemacht haben. Und dann haben wir noch zwei Leute gehabt, die vor Ort dann die Behandlungen anbieten. Und das ist vor allem die Lasertherapie, wo wir angeboten haben. Und das kann man sich dann vom Aufbau so ein bisschen vorstellen, wie bei einem Coiffeur, wie es aussieht. Hat zwar nicht mit dem Coiffeur zu tun, aber es sieht ein bisschen so aus, oder? Also man muss dann auch Kopf und Maske auftragen. Das Wichtigste ist die Lasertherapie, wo man dann drunter hockt, etwa eine halbe Stunde. Und dann muss man halt auch Haar waschen, die pflanzlichen Masken wieder rauswaschen, die wir von Philipp Kingsley haben. Und dann, darum haben wir Güvette, also darum sieht es ein bisschen aus wie bei einem Coiffeur, wo viele nicht rauskommen am Anfang, wenn sie reinlaufen. Ja, und so läuft die Behandlung dann ab. Das ist dann eigentlich ein Zeitraum von etwa vier Monaten, also so eine Regenerationsphase vom Haarzyklus, wenn man dann so Behandlungen macht, die Lasertherapie eben vor Ort in den meisten Fällen, und dann macht man die heim mit den anderen Produkten, die wir haben. Das ist so ein 5-Stufen-Modell, wo man mit Kopfhaut zehren, Nahrungsergänzung, Kopfhautpflege, Detox und so weiter arbeitet. Vier von diesen 5 Steps muss man dann eigentlich die heim machen, selbst. Es ist jetzt nicht so, dass man da den ganzen Tag dran ist, aber es kommt schon mit einem gewissen Aufwand. Ja. Das musst du dann halt Serum auftragen, morgen Abend Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und beim Haarwäscher dann halt mit diesen Produkten arbeiten.
Voll. Lass uns nachher auf das noch ein bisschen tiefer eingehen. Wie schwer ist dir das gefallen, so den Cut zu machen von deiner sicheren Arbeitsstelle nachher in die Selbstständigkeit?
Hey, gar nicht so schwer. Also das war natürlich ein Glücksfall gewesen, oder? Weil wir von Anfang an auch die Nachfrage gespürt haben und gemerkt haben, dass es gut läuft. So ist die Existenzangst, sage ich jetzt mal, die viele dann haben, ist gar nicht wirklich aufgekommen. Und eben am Anfang haben wir es ja noch können teilen, also ein Stück weit das Pensum reduzieren, das langsam aufbauen. Dann haben wir erst ganz gekündigt, wo wir gewusst haben, dass es läuft und das können die wenigsten, oder? Was ist für uns der Step, wo ja vielen dann sehr schwer fällt, die Selbstständigkeit, weil es halt wirklich viel mehr riskieren ist, für uns dann gar nicht mehr so ein Risiko gewesen. Also, mega Glücksfall. Ja. Und eben für mich, wo sich eh nie daheim gefühlt hat in dieser Branche, ist es noch besser gewesen, noch einfacher gefallen. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich habe vorher nicht viel mit Leuten zu tun gehabt, also Kundengespräche, sage ich jetzt mal, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich das gerne mache.
Du hast schon gesagt, du bist jetzt nicht 12 Stunden oder so ausgelastet pro Tag.
Mm.
Wenn du in ein Startup gehst oder etwas gründest oder so, eine Firma gründest, dann ist das ja wieder mit extrem viel Effort, Aufwand etc. verbunden. Mm. Wie leicht ist dir das gefallen, dann vielleicht den Schalter umzulegen?
Ja, wir haben das erst richtig gemerkt, wo wir dann ganz ausgestiegen sind und nachher eigentlich fix am neuen Ort, also in der Klinik waren. Weil wir dann halt, weil dann die anderen Sachen angefangen haben, oder? Also das ganze buchhalterische, das Personelle, wo halt oft das grosse Problem ist, oder? Für Startups. Das ist so ein bisschen der schwierigste Punkt, das richtige Personal finden. Ausbildung, das kostet alles am Anfang extrem viel Nerven, oder? Und man hat auch noch nichts Geld, um, sag jetzt mal, für Marketing jemanden engagieren, für den Accounting-Bereich, fürs Personal, irgendwie weitere Leute anstellen. Also, am Anfang bleibt halt sehr viel in allen möglichen Bereichen von einer Firma an dir hängen. Und Und das war eine steile Lernkurve, sage ich jetzt mal, wo wir dann müssen durch, ja, etwa ein Jahr lang, bis wir nachher eigentlich an einem Punkt sind, wo es wieder ein bisschen ruhiger wurde und wir eine solide Basis hatten. Glücklicherweise ist es sehr viel, sage ich jetzt mal, hinter der Kulisse nicht schief gegangen, aber halt schwer gewesen, so dass es Kunden nicht mitbekommen haben. Und der Bereich an der Front, also gegenüber den Kunden, das ist eigentlich von Anfang an gut gelaufen, weil wir uns auch gut vorbereitet haben, eben die Ausbildung gemacht haben und so. Aber es war eine schwierige Zeit, ja. Und eben, ich habe es erwähnt, ich bin also selber ein emotionaler Typ, oder, wo das auch mitnimmt, die Gespräche, oder vor allem am Anfang mitgenommen hat. Und dann nebenbei den Stress zu haben, eben, ich habe es erwähnt, vorher in der Bank eher ein Schockileben gehabt. Also, es war schon eine grosse Umstellung gewesen, auch für in der Partnerschaft, oder hast du es schon gespürt in der ersten 1-2 Jahren? Zum Glück eine Partnerin, die mich trotzdem noch supportet hat. Immer noch bei mir ist zum Glück. Aber ja, wir haben das dann nicht viel gesehen in dem ersten Jahr. Ja. Jetzt ist es gut, jetzt mache ich eigentlich nicht mehr.
Ja, nein, hast du eben in den letzten Jahren schon hohen Gas gegeben. Ja. Also, das kann ja auch mal ein Ziel sein, ich kenne sein Ziel zu wenig, aber kann ja auch mal ein Ziel sein, dass man ein bisschen kürzer tritt. Treten wird, irgendein oder so.
Ja.
Von dem her gesehen, dass man sich ein bisschen aus dem Operativen zurückzieht. Oder?
Ja, also das ist, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben. Oder? Also es war mein Ziel ja nicht gewesen, mich selbstständig zu machen, um mehr zu arbeiten. Also ich habe mich auch mit dem Gedanken, nicht nur, halt, dass ich etwas mache, was ich lieber mache, sondern auch etwas mache, was ich langfristig nicht mehr, sondern eher weniger muss arbeiten. Eben, ich habe es erwähnt, ich habe vorher nicht schon mega viel geschafft, aber es ist vielleicht nicht mal die Anzahl Stunden, sondern mehr so die Freiheiten, die du nachher halt hast. Oder du kannst das selber einteilen, wenn du mal willst, die Ferien verlängern oder wenn du mal spontan an einem Montag irgendwie Zeit brauchst, oder dann nehme ich mir die jetzt und bin jetzt schon glücklicherweise, das können auch die wenigsten, schon nach 4-5 Jahren an dem Punkt, wo ich sehr viel Flexibilität habe oder gegenüber vorher und mich eigentlich gegenüber niemandem mehr muss rechtfertigen. Also, und das ist schon sehr viel wert. Aber eben, ich weiss, dass es ein Privileg ist. Ich habe viele Kollegen, die Startups haben, die teils länger dabei sind, schon und das nicht können, oder? Und tendenziell immer noch mehr arbeiten als vorher. Das schätze ich mich glücklich. Das ist natürlich auch, weil ich die richtigen Leute habe.
Absolut. Ich glaube, Demut ist in solchen Situationen dann immer so ein bisschen sicher eine wichtige Eigenschaft, die man.
Ja,
und man durchaus mitbringen, genau. Was sind so die Challenges gewesen, wo du jetzt vielleicht ein bisschen unterschätzt hast, wo in die Selbstständigkeit gegangen bist?
Was ich extrem unterschätzt habe, eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist das ganze Personell, oder? Das ist, sag mal, die Gespräche, die Planung, auch nur schon, bis du mal jemanden hast, oder all die Interviews, oder ich will jetzt nicht sagen, wie viel fast schon 100 Interviews mir geführt haben, bis wir die richtigen Leute gefunden haben. Das ist extrem nervenzehrend, weil du gehst mit vielen Leuten gehst dann schon recht weit in diesem Prozess. Und eben, ich habe es erwähnt, wir haben das natürlich alles selber gemacht. Oder das zuerst die Telefoninterviews, dann die persönlichen Gespräche. Dann eben bei vielen schon so weit gewesen, dass man gesagt haben, hey, ja, ist gut. Und dann ist oft gleich noch irgendetwas, hat dann nicht geklappt. Dann ist es dann gescheitert und dann fängst du wieder von vorne an und fängst wieder von vorne an. Bei uns ist halt, wie bei jeder Firma, wo du am Anfang vielleicht nur 1-2 Angestellte hast, haben die Leute mega grosse Wichtigkeit für die Firma, oder? Ich meine, wenn du 20 Leute hast und 3-4 davon sind schlecht, hast du immerhin noch 16 gute. Aber wenn du eine Person hast und die kann nichts, dann wird es schwieriger. Darum ist der Prozess, vor allem, um dann auch jemand anderes zu finden, der die Beratungen macht, ist schwierig gewesen. Ja. Das hat extrem viel Nerven gekostet. Das ist so der grosse Punkt, wo ich nicht gedacht hätte, wo ich unterschätzt habe. Neben dem, eben, ich habe es erwähnt, es gibt sehr viele so kleine Sachen. Accounting, Versicherung. Wir haben am Anfang, wir kommen ja aus dieser Branche, haben wir recht eine intensive Planung gemacht, Businessplan, alles durchkalkuliert und so. Oder? Und alle Kollegen, die selbstständig waren, ich habe das auch mit ihnen angeschaut, die haben gesagt, ja, warte nur, also da musst du mindestens noch 20% draufrechnen, oder da ist noch das und das und das, was du vergessen hast. Und ich habe gesagt, ja, schon gut. Und nachher hast du angefangen, oder? Und dann hast du gemerkt, okay, ja, das kommt noch dazu, das, mit dem musst du dich noch befassen, dann kommt noch das. die Leute, die reinlaufen, die sehen ein ganz kleines Unternehmen, oder? Mit 3 Leuten und einem kleinen Bereich und eigentlich mit einem einfachen Ablauf innerhalb von dieser Firma. Aber was alles dahinter steckt, oder? Das ist crazy, ja. Allein auch schon im IT, im Automatisierungsbereich und so. Ja, das unterschätzt man mega.
Absolut.
Ja.
Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit, so ein bisschen den Prozess. Wenn jetzt eben, wie sagt ihr dem, ein Kunde oder ein Klient
Kunde,
zu euch kommt, zu einem Beratungsgespräch. Kannst du mal uns so ein bisschen mitnehmen, wie der Prozess nachher ist?
Ja. Also eigentlich, der Lifecycle, der läuft eigentlich so, dass man am Anfang, wie bei den meisten Leuten, die Haarprobleme haben, die gehen zuerst mal googlen, oder? Darum ist bei uns halt SEA, also Google AdWords, was die meisten Werbung machen, ist wichtig, um dort mal relativ weit oben zu sein, dass die Leute auf dich kommen. Oder da kommt man auf unsere Homepage, schaut das an, denkt, ja, das klingt gut. Dann bucht man eine kostenlose Analyse auf der Page und dann bekommt man einen recht ausführlichen Fragebogen zugeschickt. Das sind 3-4 Seiten, wo man halt all die relevanten Themen bezüglich Haarausfall abklärt. Also Stress, Ernährung, Medikament, vielleicht allgemein Krankheitsgeschichte, Laborwert, wo dann die meisten Leute, wenn sie sich mit dem Thema befassen, schon haben. Vor allem Frauen, die es dann noch mitschicken. Dann schicken sie uns den Fragebogen oder nehmen den mit und kommen dann dahin. Und dann haben wir eigentlich eben in einer Stunde ungefähr, schauen wir das dann mit dem Kunden sehr genau an. Das heisst, wir gehen durch die Fragen durch, wir machen eine Trichoskopie mit der Mikrokamera. Das heisst, wir messen das Verhältnis von der Wachstumsrate von der Haare, also Anagen-Telogen-Rate, sagt man dem. Dort geht es vor allem ums Genetische, wo man abklärt, man macht einen Zupftest, das heisst, man zieht ein bisschen an den Haaren, das ist nicht, wo weh tut, aber dort geht es um einen diffusen Haarausfall, wo man so anschaut. Das sind viele Sachen, man geht durch eine Präsentation, man erklärt, also man schaut zuerst an, dann erklärt man, was los ist, mit grosser Wahrscheinlichkeit weiss man das dann nach dem Gespräch. Naja, wir tun halt auch das theoretische Wissen. Ich glaube, wir machen jetzt nicht eine riesen Theoriestunde, aber wir wollen halt dem Kunden auch so ein bisschen vermitteln dann, was die Ursache ist und warum jetzt die Sachen, die wir anbieten, gut sind, oder? Das ist das, was ich dort damals im Haarinstitut ein bisschen vermisst habe, dass man nicht so erklärt hat, wieso jetzt die Lasertherapie und wieso jetzt das. Das ist uns schon wichtig, weil das sollte dann irgendwann nie, wenn du das nicht machst, oder? Das ist auch das, was die Kunden schätzen. Und oft ist es dann halt auch zuerst mal für den Kunden mal so ein bisschen ein Ablager, dass man ein bisschen loswerden, was einen belastet hat und man vielleicht mit noch nicht so vielen Leuten darüber geredet hat. Und dann geht es auch darum, zuzuhören. Ja. Und dann am Schluss, wenn jemand in Frage kommt für so eine Behandlung, dann tun wir ihm aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt bei uns. Es ist einerseits eine Therapie vor Ort, oder ich habe es erwähnt, mit diesen Lasergeräten. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das nur von zu Hause aus zu machen. Da gibt es also Lasergeräte für die Anwendung zu Hause. Das ist nicht ganz die gleiche Liga, aber wirkt auch so sehr gut. Also im Zusammenspiel mit den anderen 4 Stufen, die wir eh von zu Hause aus machen. Also nehmen wir eigentlich die Variante, dann tut man das offerieren und dann entscheidet sich der Kunde, ob sie das machen wollen. Ja.
Was sind so die Hauptgründe neben erblichem Ausfall, Haarausfall natürlich und Stress? Was sind so ein bisschen die Hauptgründe, wieso wir Haar verliert? Weil es kann ja auch sein, dass die dann, je nachdem, was es ist, korrigieren, wenn ich falsch bin, aber kann es ja auch sein, dass es wieder kommt.
Ja, das ist so, ja. Also die zwei Hauptarten, du hast die zwei eigentlich, oder eine davon schon erwähnt, wo du eigentlich etwa, ich sage, 95% von den Leuten, die da hier kommen, abdeckst, ist eben einerseits das Genetische. Ja. Eine androgenetische Alopezie, kann ich sonst nachher schnell noch erklären, was das genau heisst. Und das andere ist, der diffuse Haarausfall ist so ein Sammelbegriff, telogene Fluvium, sagen wir dann, wo es ganz viele verschiedene Sachen eigentlich drin spielen. Also dort beim diffusen Haarausfall kann es ganz viele verschiedene Ursachen geben. Das sind eben die Sachen, die wir im Fragebogen drauf eingehen. Es kann Nährstoffmangel sein, bei Frauen oft Ferritin, also der Eisenspeicher, der tief ist. Das kann eine hormonelle Umstellung sein, was du beispielsweise in einer Schwangerschaft hast, aber natürlich eben, wenn du Pillen absetzt, etwas wechselst. Das können aber eben auch Stresssituationen sein, Corona, wo ein grosses Thema war, wo das oft ausgelöst hat bei Frauen. Und das ist, wie du vorher gesagt hast, etwas, was in den meisten Fällen von allein wieder stoppt. Nicht unbedingt, was viele denken, dass die Haare wieder zurückwachsen. Das heisst, man verliert dann eigentlich während ungefähr 3 Monaten. Was sagen wir jetzt als Beispiel, du hast Corona gehabt heute, dann fallen die Haare meistens nicht morgen erst aus, sondern erst etwa nach 3 Monaten, also nach so einer Regenerationsphase. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Also du musst, wenn du plötzlich jetzt büschelweise Haare verlierst, musst du immer mindestens einen Monat, meistens so 3 Monate zurückschauen, um die Ursache zu finden. Und dann dauert das etwa 3-4 Monate, wo du viel Haar verlierst und meistens stoppt es dann wieder. Oder? Das heisst aber nicht, dass die Haare, die du verloren hast, und das könnten gut und gerne mal die Hälfte sein von deinen Haaren oder von der Dichte, oder, automatisch wieder zurückgewachsen. Das ist so ein bisschen das. Also da geht es darum, in diesen Gesprächen, je nachdem, an welchem Punkt in diesen 3 Monaten oder auch nachher die Leute sind, ihnen klar zu machen, was da noch auf sie zukommt, was können sie erwarten. Und dann geht es halt eben ein bisschen um die Erwartungshaltung. Also wenn ich jetzt jemandem, der 2 Monate schon viel Haar verliert, sage, hey, du verlierst jetzt noch einen Monat viel Haar mit grosser Wahrscheinlichkeit und dann stoppt das und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt gross, dass die Haare nicht wieder alle zurückwachsen. Dann muss er selber entscheiden, ob eine Behandlung für ihn in Frage kommt oder ob er sagt, hey, ich will das abwarten. Oder? Ja, und beim genetischen Haarausfall ist es etwas, wo sehr viele Leute betrifft, also bei den Männern sind es etwa 80%, bei den Frauen ist es etwa die Hälfte, nicht im gleichen Ausmaß, aber doch auch, oder vielleicht ist es den Leuten, oder ist meistens, wenn man davon weiss, dann fällt es einem auf bei den Frauen, weil es ist meistens eine Ausdünnung im Scheitel, wo so ein bisschen der Scheitel nach außen wandert und auch im frontalen Bereich, vor allem die Keimerzwecke, wo es ein bisschen nach hinten wandert, fällt einem bei vielen Frauen nicht auf, fällt auch den Frauen selber oft nicht auf bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist wie bei den Männern etwas, was schleichend ist und fortschreitet. Und oft merkt man es halt eben erst, nicht wenn es zu spät ist, aber wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Und dann geht es eben vor allem auch darum, ihnen aufzuzeigen, wo in der, bei den Männern hat man da von der Hamilton-Norwood-Skala, bei den Frauen von der Ludwig-Skala, also wo in dieser Skala sie stehen. Und ihnen aufzuzeigen, was noch möglich ist. Ja, also wie die Erwartungshaltung ist. Ja.
Das sind so die 2. Ja. Vorhin noch ein Begriff, ich kann ihn jetzt nicht rekapitulieren, einen Begriff erwähnt, wo du gesagt hast, du wolltest schon ein bisschen tiefgründiger darauf eingehen.
Ja, genau, also das ist eben die androgenetische Alopezie, also der genetische...
Kannst du noch mal sagen?
Das ist ja für mich ein Zungenbrecher, Alampo. Das ist einfach gesagt, der genetische Haarausfall ist eben ein bisschen misleading, weil die Leute denken, hey, ja, mein Vater hat ja super Haare und meine Mami hat auch super Haare. Die Schwester oder der Bruder auch, also das kann ja nicht sein, dass ich das habe, ist eben nicht nur genetisch. Also es wird zwar ein Stück weit vererbt oder kann aber mehrere Generationen überspringen und kann eben auch gut sein, dass weit und breit in deiner Familie, also auch 2 Generationen zurück, niemand findest, der schlechtes Haar gehabt und du dann mit 18 schon eine Glatze hast, böse gesagt jetzt. Oder? Also das kann sagen, das ist dann etwas, was die Leute halt oft verschrecken, oder wenn sie in diesen Gesprächen sind. Und der Grund ist eigentlich ein Hormon, also das ist das Abbauprodukt von Testosteron. Viele Frauen wissen nicht, wenn ich erst diese Woche 2 Frauen hatte, die das nicht bewusst war, dass sie auch Testosteron haben. Also Frauen haben auch männliche Hormone, auch Testosteron. Und relevant bei diesem Thema ist die körpereigene Empfindlichkeit gegenüber dem Abbauprodukt vom Testosteron. Und nicht das Testosteron selber, sondern das Dehydrotestosteron. Das ist auch also ein Mythos, wo vor allem viele Männer das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt da der Bodybuilder und habe mit Hormonen geschafft und so, und darum habe ich mit 20 keine Haare mehr, weil ich halt viel Testosteron habe. Also das ist nicht der Fall. Das hat nicht mit der Menge eigentlich vom Testosteron zu tun, sondern mehr mit der Sensibilität gegenüber einem Abbauprodukt.
Aber sind so Leute, eben so Bodybuilder und so, sind die nicht anfälliger denn?
Nein.
Das ist wirklich ein Mythos.
Also es gibt natürlich ein paar Sachen, das ist noch nicht abschliessend geklärt, wie Kreatin zum Beispiel, wo es Hinweise gibt, sage ich jetzt mal, dass das kann beschleunigen, das Problem. Und die meisten Bodybuilder nehmen ja dann Kreatin. Aber die Hormonspritzen, die es dann damit schaffen, die gibt es eigentlich keinen grossen Zusammenhang. Weil es eben nicht mit der Höhe vom Testosteron, also auch bei Frauen, wo man dann oft Hormone anschaut, auch wenn das Testosteron höher ist, heisst das nicht, dass sie durch das mehr betroffen sind von dem Problem.
Interessant, habe ich auch nicht gewusst.
Ja, das ist etwas gewesen, was wir auch lange nicht gewusst haben. Was wir auch zuerst haben müssen lernen. Also die ganze hormonelle Geschichte, allgemein die Laborwerte interpretieren und so, das ist in der Ausbildung der schwierigste Teil gewesen. Weil halt da wirklich, ja, sind komplexere Sachen halt, die dann da ablaufen.
Ja. So ein bisschen das Thema Haartransplantation ist jetzt bei mir im Freundeskreis momentan so ein bisschen aktuell, sag ich jetzt mal, aufkommen. Genau, weil jetzt sind wir auch in einem Alter, wo man es langsam auch sieht, wenn man da ein bisschen ja, so veranlagt ist, sag ich jetzt mal. Das machen die ja nicht.
Nein.
Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was ist so ein bisschen der Unterschied? Wer macht eher was? Was ist eher nachhaltiger etc.? Ja.
Also schlussendlich gibt es eigentlich 4-5 Sachen, es ist nicht viel, wo man wissenschaftlicherweise weiss, dass es kann helfen bei Haarausfall. Oder wenn du googeln, findest du 1 Million verschiedene Angebote, aber wirklich wissenschaftliche Nachweisen, die helfen, gibt es etwa 5 Sachen. Oder? Und dann unterscheidest du eigentlich so ein bisschen invasiv und nicht invasiv, das heisst mit einem Eingriff verbunden oder eben nicht. Im invasiven Bereich, wie du erwähnt hast, gibt es die Haartransplantation, was so ein bisschen das Bekannteste ist. Und da gibt es verschiedene Methoden, FUE und FOT. Mittlerweile machen die meisten nur noch das FUE, weil halt ein bisschen genauer kannst arbeiten. Das heisst, man nimmt dann Haar aus dem Bereich der Körperhaar. Also das ist der Hinterkopf und der seitliche Teil, wo einfach gesagt bei den Männern, oder die Glatze haben, siehst, welche Haare das übrig bleiben. Oder das sind Körperhaare.
Der Kranz, oder?
Ja, genau, der Kranz. Von dort nimmt man dann die Haare und tut die oben einsetzen. Bin ich, sage jetzt mal, nur begrenzt ein Fan davon, weil es wird bei vielen Leuten eine Haartransplantation gemacht, wo es nicht viel Sinn macht. Das heisst, sagen wir jetzt, du hast den kompletten Oberkopf kahl und willst wieder ein normales Haarbild erreichen, wird einem dann oft gesagt, das ist möglich, aber du hast im Hinterkopf gar nicht genug Haar. Also du kannst vielleicht, sage jetzt mal, maximal um die 10'000 Grafts, das sind vielleicht, wenn es hochkommt, das ist jetzt wirklich das Maximum. Es sind vielleicht etwa 20'000 Haare, die du hinten rausnehmen kannst. Bei den meisten nehmen jetzt nur so 2'000-3'000, vielleicht 5'000 Grafts, also maximal 10'000 Haare von etwa 150'000, die wir haben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 10'000 nimmst und schaust, wie gross der Bereich ist, oben dran, oder? Das ist ja etwa die Hälfte von der ganzen Fläche. Nicht ganz, aber fast. Und dann das willst du auffüllen dort, kannst du dir vorstellen, wie es nachher aussieht, oder? Klar, es ist für die Leute dann oft trotzdem besser, weil sie mehr Haare haben, aber für den Außenstehenden ist auch nicht so relevant, wie es für den Außenstehenden ist, aber auch für die Leute dann mit der Zeit meistens nicht so befriedigend, weil die Haare könnten teils nach der Transplantation, und das wird einmal zu wenig gesagt, da kannst du auch noch ein paar Prozent verlieren. Die brauchen ja, die gehen zuerst aus und dann wachsen sie wieder nach. Ja, darum bin ich nicht so ein Fan. Und das andere ist, wenn du das zu früh machst, ich sage jetzt, du hast ein bisschen Keimerzecken, lass die auffüllen, dann kannst du das zwar machen, du musst aber parallel natürlich auch dafür sorgen, dass der Rest der Haare, die du noch hast, behaltest, oder? Das heisst, da wird zu wenig den Leuten gesagt, hey, du machst jetzt das, und dann sagt man ihnen, hey, ja, das Problem ist jetzt gelöst. In den meisten Fällen, oder? Dabei, oder 1-2 Jahre später, schreitet es dann fort und dann haben sie weiter hinten das Problem. Und dann haben sie vorne in der Keimerzecke das Haar, oder, wo man transplantiert hat, und hinten Keime. Und dann ist es so ein bisschen ein Gärtli-Flick. Dann macht man es nochmal und nochmal und irgendwann gehen einem die Haare aus, oder? Also da müsste meiner Meinung nach mehr noch passieren, auch bei der Prävention. Das heisst, wenn man eine Haartransplantation macht, müsste man parallel bestenfalls auch mit den möglichen erhaltenden Sachen arbeiten. Das macht man begrenzt. Also man tut bei den Haartransplantationen oft dann noch ein PRP machen, also so eine Eigenbluttherapie. Aber da macht man vielleicht 1-2 Sessions, und dass das wirklich hilft nachhaltig, müsstest ja, also mindestens im 2-3 Monatstakt müsstest du das ewig durchziehen, oder, mit PRP. Und das bietet die dann nicht an, oder? Also sie machen dann vielleicht nach der Transplantation 1-2 Mal PRP, um so ein bisschen das Wachstum verbessern. Geben teils auch das Minoxidil ab für die langfristige Erhaltung, aber das ist einfach zu wenig. Und dann schreitet es fort, und dann bist du, wenn es hochkommt, 5 Jahre später, bist du wieder dort und teils sogar früher, oder?
Aber es gibt ja eben mega viele so auch Anbieter, zum Beispiel in der Türkei und so, wo das Package machen, fliegst rüber mit Hotel, allem.
Naja.
Ich sage jetzt etwas, geht irgendwie ein Wochenende oder so, und dann ist das erledigt.
Ja.
Und das ist ja dann eben das, was sehr wahrscheinlich nicht allzu nachhaltig ist, wenn ich dich richtig verstanden
habe. Ja, also es kommt natürlich auch darauf an, oder? Wenn jetzt Keimerzecke hast und es schreitet nicht mehr weiter fort, du füllst es auf und der Rest von der Haare behaltest, was durchaus kann sein, dann ist es erledigt, oder? Ja. Weil die Haare, die du einsetzt, zu einem höheren Prozentsatz, ich sage jetzt so 90%, bleiben dann. Also dann ist das Thema schon gelöst, aber bei den meisten Männern, die ja das machen, schreitet der Haarausfall, also der genetische Haarausfall, der schreitet grundsätzlich fort, oder? Das heisst, die Haare, die du zum Zeitpunkt eben von der Transplantation noch hast, die verlierst mit der Zeit und dann bist du wieder gleich weit, oder?
Aber das Krasse finde ich, wieso bleiben denn 90% von den Haaren, die man eingepflanzt hat?
Ja, also das hat eben damit zu tun, dass du sie aus einem Bereich nimmst, wo die Haare die hormonelle Sensitivität nicht haben, oder? Ja. Also du tust das Haar dann inklusive Wurzel eben aus einem Bereich nehmen von den Körperhaaren, wo auch wenn du es dann an dem Ort einsetzt, wo vorher ein Haar war, wo sensibel ist gegenüber dem Hormon, eben nicht mehr sensibel ist. Oder? Das heisst, die Haare verhalten sich dann wie die Haare im Kranz, wo ja auch bis ans Lebensende eigentlich hast. Oder? Klar, ja. Die werden durch die Haarzyklen, also so alle 7 Jahre endet so ein Zyklus, werden auch die ein bisschen schwächer. Aber eben nicht in so einem Ausmaß wie die betroffen sind. Ja. Ja, das ist eigentlich der Grund. Also eben, es ist schon eine gute Sache, je nachdem, wie man die Leute aufklärt und bei wem man es macht, sage ich jetzt mal. Es wird aber bei vielen gemacht. Das ist meiner Meinung nach die Mehrheit, wo es eben nicht nachhaltig ist. Und dann wird ein bisschen zu viel versprochen und ein bisschen zu wenig gemacht, um den Rest von der Haare zu behalten. Wir haben auch eine Partnerklinik, wo wir zusammen arbeiten, in Lenzburg, wo wir eigentlich das aufgeleistet haben, weil auch wir Kunden haben, die da hinkommen und es einfach zu spät ist. Also, das vielleicht wichtig zu verstehen. Bei unserer Behandlung hilft das nur, wenn die Haarfollikel noch aktiv sind. Das heisst, wenn du kahle Stellen hast, die Haarfollikel abgestorben sind, das sehen wir dann spätestens mit der Mikrokamera, dann kann man den nichts mehr machen. Und dann ist das Einzige, was du machen kannst, eben eine Transplantation oder halt kosmetische Lösungen. Das heisst, unsere Therapie kommt nur in Frage bis zu einer gewissen Stufe von diesen Skalen. Oder? Also wenn wir zum Beispiel Hamilton-Norwood-Skalen haben, Stufe 1 bis 7, bis Stufe 3 bis 4, kommen wir ins Spiel. Nach diesen Stufen ist es zu spät. Das Gute ist aber, die meisten Leute reagieren eh genug früher. Was ich vorher erwähnt habe, oder zu den anderen Methoden, also PRP ist die zweite invasive Methode. Das ist Platelet-Rich Plasma, also Eigenblut, eine Eigenbluttherapie, die so ein bisschen aus dem Beauty-Bereich kommt. Viele Frauen kennen das vom Vampire-Lifting, sagt man dem. Also etwas befalten, also man nimmt das Blut und mit einer Zentrifuge das Blutplasma isolieren und initiiert dann das in diesen Bereichen. Die geht es vor allem den Wundheilungsprozess, wo es dem Körper sozusagen ein kleines Signal hat, fokussiert auf diesen Bereich und dadurch die Versorgung besser. Und im Beauty-Bereich, zumindest bei der Haut, auch zum Teil gute Ergebnisse. Bei den Haaren, wir haben es auch ausführlich getestet selber, ist es eher nicht so wirksam. Also es sind vielleicht so 20-30%, wo es besser wird. Das ist etwas, wo viele darauf aufgesprungen sind in Zürich auf diesen Zug, weil es halt einfach ist zu machen und viele Praxen auch schon die Mittel eh schon haben. Oder? Eben die Wirkung, so lala, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eben die nicht invasiven Sachen, das ist also Arzneistoff, noch zwei unterschiedliche. Das eine ist das Minoxidil, das ist ein Blutdruckmedikament ursprünglich, also ein Mittel gegen einen höheren Blutdruck, wo einen gefäßerweiternden, durchblutungsfördernden Effekt hat, wo für die Haare eingesetzt wird. Dann gibt es Finasterid, was ein Prostata-Medikament ist ursprünglich, wo man gemerkt hat, dass es das DHT, also das Dehydrotestosteron, das Abbauprodukt da blockiert und durch das auch hilft beim genetischen Haarausfall. Und dann gibt es eben noch die Lasertherapie, was wir zur Hauptsache machen, was eigentlich ein Kaltlaser ist, also es ist in einem recht hohen Nanometerbereich Licht, wo dann in zwei Hautschichten eindringt und an der Wurzel von der Haare eigentlich den Zellstoffwechsel dann indirekten Effekt auf die Blutgefäße hat. Oder? Das sind so die Sachen. Eben wir bei unserem Modell kombinieren die. Also wir arbeiten teils auch über eine Partnerapotheke mit dem Minoxidil. Wir tun auch die Lasertherapie anbieten und haben dann eben auch in der Kombination, also wenn die Gefäße öffnest, ist es dann wichtig, auch den Nährstoff zu erhöhen. Wir arbeiten auch mit eigens hergestellten Nahrungsergänzungsmitteln und halt bei Kopfproblemen auch für gesunde Kopf. Und so hast du so ein bisschen von innen und von außen hast du so ein bisschen das Beste. Wo kannst du machen im nicht-invasiven Bereich. Und kannst die Haarsituation meistens nach 4 Monaten deutlich verbessern. Ausser eben, du hast schon kahle Stellen, die kannst du nicht mehr machen.
Aber jetzt in deinem Fall, ist es zwar ein bisschen privat, aber es sieht ja auch sehr gut aus.
Ja, also eben, ich habe es erwähnt am Anfang, ich bin ein eitel Typ. Also mir ist es nicht selber aufgefallen, aber zum Glück der Coiffeur ist verhältnismäßig noch früher, oder? Früher oder später wäre es mir sicher auch selber aufgefallen. Das heisst, ja, je früher du reagierst, desto besser kannst du halt erhalten und initial auch noch verbessern, oder? Das heisst, ich habe dann früh angefangen mit diesen Sachen. Es sind jetzt sicher schon, ja, eben so 5-6 Jahre, wo ich das mache. Und halt dranbleiben, oder? Das ist wichtig, wenn du vom Genetischen betroffen bist, musst du auch dranbleiben, im einen oder anderen Ausmaß. Und so habe ich meine Haare initial verdichten und seitdem mehr oder weniger, hast du immer so ein bisschen Ups und Downs, auch saisonal, habe ich es erhalten. Das ist das, was den Leuten klar machen musst. Also einerseits lieber früher als später und andererseits dann halt auch die Langfristigkeit. Also du musst schon der Typ sein, der das auch durchzieht. Oder? Viele Freunde im Umfeld, die das auch schon probiert haben und so durch mich jetzt halt und dann schnell mal Motivation verloren haben. Also, weil sie halt vielleicht Zeit nicht haben oder Motivation nicht haben. Also, es muss dann schon genug wichtig sein, um eben das auch machen. Es sind vielleicht 5 Minuten am Tag, aber du musst es auch machen und das langfristig, oder? Weil sonst wird es dann irgendwann wieder schlecht. Oder?
Ja, aber das ist etwas, da kann ich jetzt, weil ich vielleicht auch ein bisschen eitel bin, nicht so gut nachvollziehen, weil ich finde so das Optische oder eben auch die Haare für mich jetzt sehr wichtig.
Ja, das ist so. Das ist bei mir gleich. Und schlussendlich, oder, die Haare, wir merken es in diesen Gesprächen, eben, wir erwähnen sie nicht alle von dieser, sag jetzt mal, Eitelkeit betroffen, aber es ist mehr als nur, sag jetzt mal, nur irgendwie so ein bisschen eine ästhetische Sache, wie jetzt vielleicht die Lippen oder die Nase oder der Bart oder so. Die Haare sind eigentlich wie das Körperteil, oder? Und da haben wir schon auch gemerkt in diesen Gesprächen, eben auch aus eigener Erfahrung, oder? Für mich ist das der Killer gewesen, das hat mich recht lang sehr intensiv beschäftigt. Ich sage jetzt nicht, ich bin depressiv worden wegen dem, aber es ist schon ein grosses Thema gewesen, das mich oft belastet hat, mehr als andere Sachen, wo ich eigentlich mich mehr hätte müssen sagen, hat es einen sehr hohen Stellenwert. Oder? Das hat ja auch so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Da sind schon immer etwas gewesen. Ist so ein bisschen wie ein Statussymbol, halt, sage ich jetzt mal. Oder? Und werden immer wichtiger in der Gesellschaft. Und schlussendlich rein optisch fürs Gesicht ist so ein bisschen der Rahmen oder, fürs Gesicht. Das sieht bei wenigen Männern, finde ich, sehen leichte Haare oder eine Glatze besser aus als mit vollem Haar. Oder? Es gibt zwar die Fälle, haben wir einen gemeinsamen Kollegen zum Beispiel.
Ja, genau.
aber es sind die wenigsten. Darum. Und wir haben auch ein paar krasse Stories erlebt am Anfang. Also da sind zum Teil aus dem Berner Oberland Landwirte gekommen, wo sich wirklich 0% kümmern um ihre Süßere. Also wenn du das Kleider anschaust und sonst Style und so, ist denen völlig egal, oder? Aber wo sie die Haare verloren haben, sind sie komplett durchgedreht. Oder? Und sind dann da hingekommen, einmal in der Woche 1,5 Stunden, oder? Von dort oben, vom Bauernhof, oder? Und haben Behandlungen gemacht, oder? Und dann hast du schon gemerkt, hey, shit, okay, das ist nicht nur für Frauen, wo es natürlich noch der Leidensdruck noch höher ist, sondern auch für viele Männer ein Megathema, oder? Und bei Frauen, klar, also, das ist nochmal eben ein anderes Thema. Also, dort ist der Leidensdruck oft schon sehr früh, auch wenn man noch gar nicht sieht, ist sehr hoch, oder?
Aber eben, wie du jetzt vorher gesagt hast, es verändert dich optisch mega.
Ja.
Also wenn du jetzt eben kein Haar mehr hast und Glatz hast oder so, also bei mir würde es mega scheiße aussehen. Von dem her gesehen, eben, es ist wirklich für mich jetzt einschneidend.
Ja. Also eben, also ich will jetzt nicht damit sagen, so, hey, es sieht jetzt jeder ohne Haar schlecht aus, oder? Aber es ist schon so, wie du das sagst. Ich sage jetzt mal, von unserem Körper, sind die Haare mitunter sicher das, was am meisten ausmacht. Oder schlussendlich unser Gesicht ist das, was man sieht. Und eben, wenn du den Rahmen nicht hast zu deinem Gesicht, dann siehst du halt anders aus. Oder? In den meisten Fällen halt nicht besser. Aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, hey, das ist mir ein zu grosser Pain und da muss ich zu viel Geld in die Hand nehmen, um das zu behalten. Ist ja auch, oder? Es ist ein Hustle, oder? Man muss dranbleiben, man muss frühzeitig reagieren, muss etwas dafür machen. Außerdem, man hat das Problem nicht, man die gibt es ja auch. Also es ist ein schwieriges Thema, ja.
Aber eben, also so präventiv kann man ja schon ein bisschen etwas machen.
Ja, das Stell kann man.
Du gesagt, also, je früher, dass man das irgendwie erkennt, auch, desto besser, oder?
Das ist so, ja. Obwohl man dann natürlich muss sagen, bei wem lohnt sich das, oder? Also ich sage jetzt mal Frauen, die kein Problem haben mit ihren Haaren, noch nie irgendetwas gemerkt haben, dann sehe ich den Benefit nicht so jetzt da mit so einer ganzheitlichen Methode schon frühzeitig, bevor man eben irgendetwas hat, zu behandeln. Bei Männern ist es wieder ein bisschen andere Geschichte, wenn man sieht in der Familie und so weiter. Ich habe es erwähnt, es muss nicht sein, aber es ist halt schon ein Indikator, wenn es in der Familie ein Thema ist. Man sieht, Vater hat kein Haar, meine Mutter hat vielleicht ein bisschen feines Haar, Brüder hat schon wenig Haar und man selber noch nicht betroffen ist, dann macht es vielleicht schon Sinn, dass man frühzeitig reagiert. Oder? Man kann auch, eben, wenn man die Haare immer so ein bisschen beobachtet und so ein bisschen das Auge für das hat, kann man auch warten, bis man die ersten Anzeichen sieht und dann reagieren, dann ist es eigentlich nie schon zu spät, weil es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen alle Haare verlierst. Aber eben, man hat es bei mir gesehen, ich bin ein eitler Typ gewesen, und als ich es realisiert habe, habe ich schon die Hälfte von den Haaren verloren. Oder? Also viele merken es dann halt erst, wenn's, wenn die Kopfhaut durchschimmert und wenn die durchschimmert, dann hast du schon sehr viel Haar verloren. Dann ist es zwar eben auch nicht unbedingt spät, aber dass du nachher wieder an den Punkt ankommst, wo du am Anfang warst, von der Dichte her, das ist dann schwierig. Oder?
Es ist ja allgemein, es gibt ja mega viel, eben du hast es vorhin gesagt, mit Werbungen, wenn man das nur schon googelt, was da einmal alles angezeigt wird, etc. Es gibt sicher viel Humbug, also wirklich Sachen, wo sicher nichts nützen, aber eben, da ist ja die Hoffnung schon noch ein bisschen da, jetzt für die, die zulassen und vielleicht auch ein bisschen von dem betroffen sind. Mhm. Also es gibt schon auch Lösungsansätze und
ja, sicher.
Nachhaltige Sachen.
Oder? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich rate einfach jedem, dass er, wenn er das merkt, klar, eben, dann kannst du es erst mal mit dem Hausarzt, mit dem Dermatologen besprechen, aber bestenfalls, wenn irgendwo einen Haarspezialist in der Nähe hast, also einen Trichologen, da gibt es leider in der Schweiz nicht viel, aber ja, wenn die Möglichkeit hast, dort das anschauen zu gehen, und da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, nebst uns auch, dann solltest du das machen, oder? Um halt wirklich Bescheid wissen, bevor du jetzt eben selber gehst, da irgendetwas zusammenkaufen, wo dann nicht weißt, ob es hilft und leider eben in den meisten Fällen dann eben wirklich nicht hilft, oder? Ja.
So ein bisschen vom zeitlichen Aufwand noch, aber auch so ein bisschen vom finanziellen Aufwand, dass man da auch vielleicht mal so ein bisschen einen Rahmen kann schaffen kann, dass man sich ein Bild kann machen kann. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das so aussieht?
Also eben, bei uns, es kommt auch auf den Behandlungsansatz jetzt drauf an, bei unserem Ansatz, der eben nicht invasiv ist, haben wir die vier Stufen mindestens, bei gewissen sind es fünf Stufen. Das heisst, man muss sich vorstellen, morgens stehst du auf, dann hast du ein Serum, das du benutzt. Das ist ein bisschen wie ein Serum, eine Lotion halt, wo man 1-2 Milliliter aufträgt auf die betroffenen Stellen. Und dann nach dem Morgenessen das erste Mal Nahrungsergänzungsmittel, nach dem Nachtessen wieder 1-2 Supplements. Das sind sich die meisten schon gewöhnt. Nehmen eh schon irgendetwas. Und dann am Abend nochmal Serum auftragen und dann beim Haarwaschen. Wo man bestenfalls täglich macht, ist auch so ein Mythos übrigens. Vielleicht kann ich nachher noch auf die Mythen eingehen, wo viele das Gefühl haben, dass das ein Thema ist. Ja, dann eben nach dem Abendessen nochmal Serum, nochmal Supplements und dann vor dem Schlafen nochmal Serum. Und dann beim Haarwaschen eben halt die Pflegeprodukte benutzen. Und dann entweder halt das Lasergerät für die Haie, wo man so dreimal in der Woche 2-3 Minuten braucht. Also auch der Aufwand ist überschaubar. Oder man geht eben in ein Institut, das mit Lasergerät arbeitet, wo man dann meistens wöchentlich mindestens alle 2 Wochen, so für 4 Monate, so eine klinische Behandlung halt macht. Oder? Und eben, ich habe es erwähnt, die ganze Behandlung, also so ein Zyklus geht über eine Regenerationsphase, also etwa 4 Monate, wo man dann auch vor- und nachher-Messung macht, die Rate misst, dass das relativ genau anschaut, dann auch Auswertung bekommt. Und das ist alles eigentlich bei uns in so einem Paket inklusive. Wir unterscheiden eben die 2 Pakete at home, also Behandlung zu Hause und Klinik. Gibt's noch eine Kombi, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Preislich variiert so zwischen, ich sage jetzt mal 3,5, es fängt an bei 1,5, endet bei 3,500, oder? Für die Zeit. Und dann ist es eben wichtig, es endet dann nicht, in den meisten Fällen, es kommt ein bisschen auf die Ursache drauf an, aber in den meisten Fällen ist es mitunter eine genetische Komponente. Und dann endet es nicht, das heisst, die eine oder andere Art muss dranbleiben, Kostenaufwand langfristig nicht mehr gross, weil eben das Gerät, das hat man dann zu Hause. Das hebt dann lang, aber Serien, Supplements und so, da muss schon ein bisschen dranbleiben. Das heisst, man kann dann vielleicht langfristig so mit um die 20 Franken vielleicht im Monat rechnen, wo dann noch brauchst. Man muss investieren und halt den zeitlichen Aufwand, wo vielleicht dann noch im Schnitt so 2-3 Minuten pro Tag halt dann hast, langfristig. Ja, das ist so ein bisschen das.
Also was mega überschaubar ist.
Ja, eigentlich schon, ja. Voll. Aber eben, du musst schon der Typ sein, sage ich jetzt mal, da gibt es bei den Männern vor allem einen allzu kleinen Anteil, wo das vielleicht zu mühsam ist, dann, also, um das zu machen.
Wann machst du das, wenn du verheiratet bist, Kinder hast und nicht mehr kannst anreissen selbst?
Ja, also entweder sind es die das nicht anbringen, oder halt die, da habe ich ein paar im Freundeskreis, die zwar geschäftlich alles im Griff haben, aber privat haben sie dann meistens nicht mehr so den Überblick oder die Zeit, oder vergessen es dann, weil sie eben zu fest mit dem Fokus da mit anders sind und so, und dann funktioniert es halt nicht, ja.
Schlussendlich muss jeder für sich
wissen. Ja, sicher. Ja. Und eben,
es gibt schon, ich muss wirklich sagen, vielleicht ist jetzt das einfach speziell auf mich bezogen, aber in meinem Umfeld gibt es sehr viel, vor allem Jungs, die das sehr beschäftigen.
Ja, also eben, ich muss nur noch mal sagen, der Leidensdruck ist immens und der ist in den letzten Jahren sicher auch nicht weniger geworden. Oder was allgemeines Aussehen, da kann man darüber streiten, oder wie gut das ist, eigentlich ja nicht so. Oder? Es sollten andere Sachen eine wichtigere Rolle spielen, oder? Charakter und die ganze innere Angelegenheit, oder nicht das Äußere. Aber es ist leider so, dass es immer noch eine grosse Wichtigkeit hat. Oft halt eben auch für Selbstvertrauen. Oder? Ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Bei mir war Selbstvertrauen nie wirklich ein Problem gewesen, aber wo ich dann das Gefühl hatte, dass ich nicht viel Haar habe, da habe ich das recht gemerkt, oder? Dass Selbvertrauen schnell einmal nachlässt und dann eben eine Auswirkung auf die Stimmung hat. Oder? Und da gibt es schon, oder? Ich habe es vorher ein bisschen abgespielt, aber da gibt es viele, die dann auch Depressionen bekommen wegen dem Thema, oder? Also, das darf man nicht unterschätzen. Und eben, das sollte man nicht zu einem Tabu machen. Das war auch so ein bisschen unser Ziel von Anfang an, das enttabuisieren oder offen darüber reden. Und da habe ich schon das Gefühl, es wird besser. Also, ich glaube, mittlerweile, auch das Thema Haartransplantation, das früher ein Tabu war, zum Beispiel, da sieht man es auch. Da redet man jetzt relativ offen drüber. Oder? Und die meisten schämen sich nicht mehr dafür, eben, was man ja nicht muss, oder, wenn man das macht. Klar, eben, wenn du jetzt irgendwo im Management bist oder so, in einer höheren Position, dann kommst du auch nicht am nächsten Tag mit dem Stirnband. Oder? Das machst du natürlich nicht. Aber für die meisten ist das jetzt mittlerweile okay. Frauen, nochmal ein anderes Thema. Die gehen dann eher, wenn es Zeit vorgeschritten ist, in richtige Haarersatzlösungen, oder? Also Tupes, Perücken. Ja. Naja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, auch bei euch jetzt halt da, sag jetzt mal, Patienten sind, die vielleicht auch ein bisschen Diskretion dann auch schätzen und so. Die vielleicht nicht unbedingt wollen, dass man das weiss, dass man das macht.
Oder? Ja, das ist sicher so. Das ist immer noch so, eben, wir versuchen dann immer so ein bisschen dagegen zu reden, um eben die Enttabuisierung voranzutreiben. Wir zeigen ja von unserer Seite auch relativ offen die Ergebnisse. Aber da brauchen wir natürlich das Einverständnis der Leute und da merken wir schon, dass viele das nicht wollen und dann das nicht unterschreiben, obwohl man das dann kann anonymisieren natürlich, dass man nicht sieht, wer es ist, aber viele trotzdem das nicht wollen, oder? Und das halt gleich noch, peinlich ist, ja. Das ist so.
Zum Schluss, Mythen. Wolltest du mit ein paar Mythen
aufräumen? Ja, der grösste Mythos ist eben eigentlich das Thema Haarwäsche. Da hat man das Gefühl, und das wird leider von vielen Coiffeuren so verbreitet, dass man die Haare wie erziehen kann. Das heisst ja, nicht viel Haarwäsche und so ein bisschen die Talgproduktion und das Nachfetten und so, das wird dann alles besser, oder? Aber vor allem, wenn du eben so ein bisschen Kopfhautproblem, Haarausfallproblem hast, aber auch sonst mit dem richtigen Produkt ist es viel besser, in vieler Hinsicht, wenn du es eben oft machst. Also die Empfehlung ist sogar vom Haarguru, eben vom Philipp Kingsley, ist sogar täglich. Und das sehen wir da in diesen 5 Jahren Erfahrung, die wir jetzt haben, sehr gut, dass oft die Haarqualität allein schon besser wird, nicht die Haardichte, aber die Haarqualität durch das tägliche Haarwaschen mit den richtigen Produkten. Das ist so ein bisschen der grosse Mythos. Und dann
ist die Qualität so dicke und so?
Oder? Nein, dicke nicht. Dicke hat dann eben auch wieder mit der Dichte in dem Sinn zu tun. Aber die Qualität heisst, wenn du jetzt trockene Haare hast, spröde Haare hast, kraftlose Haare so ein bisschen hast, okay, das kannst du allein schon mit dem richtigen Pflegeprodukt verbessern. Also die Haardichte und die Dicke von der Haare, dort musst du dann wieder in die therapeutische Richtung gehen, um das zu verbessern. Der grosse Mythos bei den Männern ist das Käppli, oder? Als Kopfbedeckung. Denken viele, wenn sie immer viele Hütchen haben und sagen, ich habe meine Haare wegen dem verloren. Und es ist noch lustig, wie der Mythos entstanden ist. Also geht man davon aus, zumindest, dass es in den Kriegszeiten war, oder, wo viele im Alter von, ja, zum Teil schon 17, 18 oder in den Krieg gezogen sind und dann zwei, drei Jahre später zurückgekommen sind und nicht viel Haar hatten. Und dann hat man gedacht, ja gut, die haben jetzt so die ganze Zeit den Helm gehabt, oder? Das ist klar, wegen dem haben sie kein Haar mehr. Aber es ist dort natürlich der Grund gewesen, dass der genetische Haarausfall oft schon so Anfang 20 startet. In Kombination mit dem Stress, den du natürlich im Krieg hast, geht die Haare dann aus. Oder? Also das hat mit der Kopfbedeckung nicht so. Also für die, die viel und gerne Hüte und so haben, die können es weiterhin tragen. Ja. Was haben wir noch für Mythen? Ein weiterer Mythos, wo man denkt, ist, dass wenn man die Haare rasiert, dass es schneller nachwachsen nachher. Das ist ja bei einem Rasen, so viele weiss, ist das so, dass der dann schneller und dichter wächst, aber bei den Haaren nicht. Oder wäre schön, wenn es so wäre. Also, da hat es sicher auch schon viele Männer gegeben, vor allem, die denken, ich rasiere es jetzt mal ab und dann kommen jetzt wieder mehr. Oder, aber das ist nicht der Fall. Aber man hat natürlich so ein bisschen den Effekt, wenn du beim Coiffeur warst oder keinen Pfeil, hast du längere Haare gehabt, schneidest du es ein bisschen, dann hast du zumindest vorübergehend so ein bisschen den Effekt von mehr Haar. Aber das liegt mehr daran, dass der Weg von den Nährstoffen eigentlich an die Spitze der Haare nicht mehr so lang ist. Oder? Und durch das, wenn das Haar kürzer ist, halt auch tendenziell dichter aussieht. Ja. Obwohl es gleich ist wie vorher. Das ist so das. Ja.
Mega spannend.
Cool. Ja.
Hey, es hat sich mega gelohnt, dass wir so lange gewartet haben. Hat mega Spass gemacht.
Ja,
das war geil. Hey, zum Schluss unbedingt noch ein bisschen Werbung machen für die, die jetzt zulassen und interessiert sind. Wo finden wir euch?
Am einfachsten eigentlich online unter www.haar-klinik.ch kann man eben sich mal ein bisschen informieren, was wir machen und kann man auch gerade direkt so kostenlose Beratungen buchen. Weil es ist gratis, einfach mal anhören und dann schauen. Ja.
Cool. Unbedingt reinschauen. Sehr, sehr empfehlenswert. Remo und sein Team, mega gute Leute.
Danke.
Und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Wie gesagt, mega Spass gemacht, mega aufschlussreich gewesen. Cool war jetzt noch mit den Mythen, mit ein paar Mythen aufzuräumen. Und wie immer gehört deinem Gast die letzten Worte.
Ja, hat Spass gemacht. Das ist meine zweite Podcast-Erfahrung, mega cool. Bei immer eine Stunde, wie schnell das Zeit vergeht. Wie lange haben wir jetzt geredet?
56
Minuten. Ach, krass. Ja, also mega cool war die Zeit, ist im Flug vergangen. Hat mich gefreut. Macht's gut.